Herzlich willkommen zur neuen Folge Studio Blau-Gelb. Heute mal nicht in der üblichen Runde mit uns Redakteuren, sondern mit mir und mit einem ganz besonderen Gast. Thorsten Stuckmann, ehemaliger Torhüter von Eintracht Braunschweig, ist bei mir. Schön, dass du da bist, Thorsten.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Sehr gerne. Wir wollen mit dir heute ein bisschen sprechen über das, was du heute machst, über das, was deine Eintracht-Zeit ausgemacht hast. Und vielleicht starten wir einfach mal da, als es losging. Wie bist du damals eigentlich bei der Eintracht gelandet?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich habe vorher bei Preußen-Münster schon 3 Jahre gespielt in der dritten Liga. Und dann hat mich irgendwann Wolfgang Loos kontaktiert, ob ich nicht, ja, dass sie halt einen Torwart gesucht haben. Damals war es dann noch Zweitliga-Zeiten, dann sind sie ja abgestiegen und von daher habe ich dann für die dritte Liga unterschrieben. Aber ja, das war relativ konkret dann ab April. Und hatte dann gute Gespräche mit Uwe Reinders und Wolfgang Loos. Und dann war es nachher für mich relativ schnell klar, weil ich bei Preußen Münster das Jahr davor haben wir am Abstieg gespielt. Und die Eintracht wollte halt einfach wieder zurück in die zweite Liga. Auch die Vision, die Wolfgang und Uwe mir damals vorgestellt haben, war so, dass wir da wieder hinwollen. Und haben mir gesagt, ja, Alex Kunze ist die Nummer 1, aber du kriegst eine faire Chance. Und von daher war dann für mich relativ schnell klar, dass ich es mache.
Preußen-Münster war ja vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr um die Ecke bei dir. Wie war es denn so als junger Kerl dann ein bisschen weiter weg von zu Hause?
Ja, es war tatsächlich erstmal von zu Hause weg, weil Preußen-Münster war für mich eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Und es war tatsächlich erstmal weg und es war schön, hat mich gefreut. Hatten dann natürlich auch eine sehr gute Kombo mit jungen Spielern. Ich glaube, im ersten Jahr Dominik Jansen, Sebastian Backer. Und ich, wir haben uns mit dem Lars Fuchs zusammen, wir haben uns sehr gut verstanden, haben auf Anhieb da gut funktioniert. Es war sehr lustig. Und ja, bin mit Dominik und mit dem Fuchser bin ich heute noch öfter in Kontakt, ja.
Du hast schon Alex Kunze angesprochen. Wie war es denn damals, in so ein Torwartduell mit so einem erfahrenen Mann zu gehen? Du wusstest erstmal, du bist der Herausforderer.
Ja, also ich wusste ja, dass das Alex mehr oder weniger gesetzt war, wollte aber trotzdem, als junger Spieler hatte ich genug Ehrgeiz, um zu zeigen, ey, pass auf, ich kann was und wollte das auch zeigen. Und man muss dazu sagen, Alex und ich habe die Woche noch mit ihm telefoniert, weil hätte mir keinen besseren Torwartpartner wünschen können als Alex, weil menschlich war es einfach eine absolute Granate. Das ist auch heute noch und wie er mir dann auch in der Zeit geholfen hat, wo er eigentlich seinen größten Nackenschlag gekriegt hat, weil ich ihn dann als Nummer 1 abgelöst habe und wie er mich dann für die, ja, ich sag mal, bis zu seiner Verletzung 3 Jahre unterstützt hat. Also sensationell, da habe ich extrem viel mitgenommen, was ich dann nachher auch bei jungen Teutern mit umsetzen konnte. Und von daher war es ein offener, fairer Kampf. Wir waren immer ehrlich zueinander und über Alex würde ich nie ein schlechtes Wort verlieren, außer dass er mich im Kniffel mit dem Jürgen Rische immer abgezogen hat.
Was war er ansonsten für ein Typ?
Alex, total locker, total lustiger Typ, immer für einen Spruch gut, aber wenn's um die Arbeit ging, dann auch extrem fokussiert und sobald wir auf dem Platz waren, war total professionell. Neben dem Platz, wie schon gesagt, ich habe auch mein Zimmer mit ihm geteilt und Jürgen Rische war sein bester Freund und die beiden haben die ein oder andere Kniffelpartie und was weiß ich, was wir noch alles gespielt haben, dann war sehr lustig im Zimmer.
Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, du hast ihn aus dem Tor verdrängt. Die ersten Monate waren dann für dich trotzdem, war dann der Bankplatz vorgesehen. Wie war das für dich am Anfang?
Ja, natürlich nicht schön, also auch, weil man nicht gern auf der Bank sitzt, auf der anderen Seite bin ich auch damals zu Preußen-Münster gewechselt, aus der Jugend raus und wusste, ich bin erst die Nummer 2, habe aber eine Chance und weiß, was ich kann. Und so war es hier auch. Also ich wusste, ich muss Vollgas geben. Alex hat es sich auch verdient, als vorheriger Zweitligatorwart da in die Saison zu starten. Das war auch mir vorher bewusst. Einfach Vollgas geben, im Training da sein, Spaß haben und dann die Chance nutzen, wenn sie kommt, sag ich mal.
Und die Chance kam.
Schneller als gedacht, würde ich sagen.
Und dein Debüt war aber kein ganz so normales Spiel.
Nicht wirklich. Und ich habe es auch nicht sehr früh erfahren. Ich habe es in der Mannschaftsbesprechung, also es war so ein bisschen Gemunkel oder sowas, aber ich habe es tatsächlich gegen Hannover 96 im DFB-Pokal dann in der Mannschaftsbesprechung erfahren. Und ein paar Freunde und auch meine Familie, die wollten sowieso zu dem Spiel kommen, waren ein wenig überrascht, da waren noch keine WhatsApp-Zeiten zu der Zeit, waren ein wenig überrascht, dass ich dann gespielt habe. Und ja, es war natürlich... Ein besseres Debüt kann man sich, glaube ich, nicht wünschen. Der Ball ist immer noch bei mir in meinen Händen. Der liegt noch zu Hause im Garten, wo meine Kinder sich ab und zu fragen, was ist das für ein altes Ding?
Was ging so in dir vor, als du dann eingelaufen bist in dem Spiel?
Boah, das ist eine gute... Boah. Ja, ich war halt tierisch nervös. Also ich war es Münster schon gewohnt, also auch da mit Derbys gegen Osnabrück und gegen Rot-Weiß Essen war ich ein bisschen Derby-Atmosphäre gewohnt. Aber alleine der Weg vom Hotel damals zum Stadion mit Polizeieskorte und was alles dazu war mit dem Bus, das war schon was Besonderes. Und dann kommst du da raus, das war pure Ekstase und es war unfassbar laut, es war sehr emotional. Ja, und von daher, ich habe nur einige Bilder davon im Kopf und so schlecht war mein Debüt nicht, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden mit gewesen.
Aber spürt man da als junger Kerl auch den Druck oder hattest du einfach nur die Vorfreude?
Boah, das ist 20 Jahre her. Nee, da spürst du, natürlich spürst du den Druck. Das Warmmachen, also das Einlaufen, ich glaube, wenn man die Bilder bei mir teilweise sieht, wie ich vorm Spiel auf den Platz gelaufen bin, da sah ich schon immer, vor allem in meiner Zeit in Deutschland, extrem angespannt aus. Und sobald der Ball dann aber lief, dann ist es wie ein normales Spiel. Dann musst du halt auch das drumherum, soweit es geht, ausblenden. Und auch das hat dann in dem Spiel, soweit ich mich erinnern kann, ganz gut funktioniert.
Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis die Eintracht wieder gegen Hannover in einem Pflichtspiel gespielt hat und dann auch wieder gewonnen hat. War euch damals klar, dass euch da schon so ein kleines Stück Geschichte gelungen ist?
Ja, es kam ein klassenhöherer Verein mit einer gewissen Brisanz da und wir wussten ja auch, dass wir hatten ja vorher Lautern schon geschlagen im DFB-Pokal, dass wir da was reißen können. Und ja, die Brisanz war schon klar und wir wussten um die Bedeutung. Ich glaube, was das Derby bedeutet, haben außer denen, die vorher schon mal ein Derby mitgemacht haben in Braunschweig, wir jungen Spieler vor allem dann erfahren, mit dem, was vorher, was nachher los war. Das war einfach sensationell.
Und es war eins von vielen, vielen Pokalspielen, die du miterlebt hast. Und in der Zeit wurde ja auch so ein bisschen dieser Mythos geboren, Eintracht ist so ein kleiner Pokalschreck als Regionalligist. Wie hast du diese Zeit und diese Spiele auch erlebt?
Ja, immer aufregend. Also klar, da waren einige Highlights mit dabei. Natürlich das Spiel gegen 96, dann Borussia Dortmund rausgehauen, Hertha BSC hier rausgehauen. Da waren echt Spiele dabei und wir sind halt, ich glaube, ähnlich wie Saarbrücken jetzt dieses Jahr in die Spiele gegangen ist. Immer in die Spiele gegangen, haben gedacht, hey, wisst ihr was, wir haben hier überhaupt nichts zu verlieren. Trainer haben uns immer gut eingestellt. Wir wussten, wenn wir Vollgas geben, wenn Jan Tauer die Grätsche da draußen ansetzt oder so, dann wird halt einfach gefeiert. Und wir wussten um die Atmosphäre, wir wussten um unsere Chance dann jeweils. Und die traurigste Niederlage in unserem DFB-Pokal war tatsächlich die wir auswärts bei Bayern Amateure damals hatten. Alles andere zu Hause haben wir immer genossen.
Spiel gegen Bayern Amateure, das hat euch, glaube ich, auch so ein bisschen gewurmt, dass die ein paar Leute von oben eingesetzt
haben. Ja, aber das war ja klar. Also natürlich, wahrscheinlich die Offiziellen hat das mehr gewurmt als uns, aber du willst dich als Spieler ja auch immer mit dem Besten messen. Also Dortmund hat auch mit Jan Koller, Sebastian Kehl, Metzelder etc. damals gespielt, da haben wir uns auch nicht beschwert. Und dass Bayern Amateure halt dann Guerrero mitgespielt hat, ich glaube Schweini hat mitgespielt, ich weiß gar nicht mehr, Philipp Lahm.
Thorsten Fink auf jeden Fall, aber
ja,
glaube ich schon.
Aber ja, aber auch das ist nochmal, als Spieler haben wir uns da nicht groß mit beschäftigt. Ich weiß, dass ein ekelhafter Schneeregen da war an dem Tag. Es war schweinekalt. Ich hatte, also da kann ich mich echt an der Grünwalder noch an meine arschkalten Füße erinnern. Und es war einfach unglücklich, dass wir dann da verloren haben, weil auch da, wir hatten unsere Chancen. Ja, wir wollten halt nicht unbedingt gegen Bayern Amateure rausfliegen. Wir wären gerne, wenn wir rausfliegen, gegen einen größerklassigen Verein rausgeflogen.
Ein Jahr später habt ihr es gegen Dortmund dann geschafft und auch da ist ja was ganz Besonderes passiert, was vorher ein paar Monate vorher beim Bundesligastart Schalke gegen gegen Werder, glaube ich, schon mal passiert ist. Das Flutlicht ist ausgefallen.
Ja, ob das jetzt das mit Schalke Werder, weiß ich gar nicht, aber es war schon sehr dunkel im Stadion, muss ich sagen. Und die Dortmunder haben ja gedacht, wir haben es absichtlich gemacht. Und es ist halt einfach irgendwie eine Sicherung, glaube ich, durchgeknallt. Und wir hatten keine Ahnung. Aber auch das haben wir halt als unseren Vorteil. Und ich habe da einen englischen Trainer von mir im Kopf, der halt vor unserem Finale im Wembley damals gesagt hat, play the game and not the occasion. Und was dann grob übersetzt halt, wir sollen uns aufs Spiel konzentrieren und nicht das, was drumherum passiert. Und die Dortmunder haben halt einen riesen Fass drumherum gemacht, das Flutlichtausfall und dann Unterbrechung und brechen wir das Spiel jetzt ab. Ja, wir haben einfach gedacht, irgendwann wird schon wieder hell und dann spielen wir halt weiter und haben die Chance genutzt.
Was war denn bei euch los in dieser kurzen Unterbrechung in der Kabine?
Boah, keine Ahnung, ich glaube... Da kann ich mich jetzt so gar nicht mehr so dran erinnern, aber dann geht's halt einfach Ruhe bewahren, ein bisschen fit bleiben. Ich glaube, der Trainer hat im Zweifel noch mal ein paar Sachen reingeworfen, aber einfach fokussiert bleiben, ne? Weil das, was da passiert ist, können wir nicht beeinflussen. Wir konnten jetzt aber auch nicht großartig rausgehen und einen Ball laufen lassen, weil war halt schon ein bisschen dunkel auf dem Platz, muss ich sagen. Und wir haben gedacht, gut, wenn es wieder losgeht, dann müssen wir voll da sein, weil wir wissen, dass die Dortmunder im Zweifel nicht so fokussiert sind dann.
Warum hat diese Mannschaft das denn damals geschafft? Also was hat diese ganzen Charaktere auch ausgezeichnet?
Ja, ich glaube, wir waren halt damals auch ein absolutes Team. Also ich bin, wenn ich aufgestiegen bin mit einer Mannschaft, dann war es auch immer, oder wenn wir Erfolg hatten, sagen wir es mal so, dann war es immer so, wir waren eine Einheit. Egal bei welchem Verein ich war, da wo wir Erfolg hatten, waren wir eine Einheit und haben uns blind verstanden. Da konnte man auch mal ein hartes Wort sagen und mal den einen oder anderen mal ja deftig zusammenscheißen. Es wurde aber nie persönlich genommen. Und das war, glaube ich, damals bei uns diese Stimmung in der Kabine, auch mit den erfahrenen Hasen wie Alex Kunze, wie Jürgen Riesche, wie Daniel Graf, Thorsten Lieberknecht, Marco Grimm. Das war halt auch... zu uns Jungen, ich sag mal, ich glaube, bei dem Spiel Martin, Amedik, Jan Tauer, Benny Siegert, Fuchser, meine Wenigkeit, Ahmed Kuru war noch da, eine extrem gute Mischung. Und von daher, dieser Mix hat einfach gestimmt von jugendlichem Wahnsinn, Leichtsinn und dieser Erfahrung von den ganzen alten Hasen. Und ja, das war einfach perfekt damals.
Über die Zeit in Braunschweig hinweg, wer war so der Mitspieler, der dich am meisten beeindruckt hat oder der vielleicht auch fußballerisch der Beste war?
Neben mir, nee, nicht neben mir. Ja, also ich glaube, der mich am meisten beeindruckt hat, war Martin Amedik, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich mit dem Langen auch privat sehr gut verstanden. Aber wie viel Attention to Detail er am Ende des Tages auch neben dem Platz in alles gelegt hat. Da war schon klar, wo sein Weg irgendwann hingehen sollte. Und es war jetzt, kam nicht überraschend, dass Borussia Dortmund ihn dann verpflichtet hat, wenn ich ehrlich bin, weil er wirklich alles dem Erfolg untergeordnet hat und seiner persönlichen Erfolg untergeordnet hat. Und ja, auf dem Platz, Ahmed Kuru war natürlich ein unfassbarer Torjäger damals für uns. Also seine Kaltschnäuzigkeit, auch wenn er nicht immer der Fleißigste auf dem Trainingsplatz war, aber hey, es gibt halt Leute, die müssen nicht so viel trainieren und die funktionieren dann trotzdem im Spiel. Und das war Ahmed halt.
Ich glaube, 24 Tore hat er in eurer Regionalliga-Saison gemacht.
Ja, und er ist mir auch damals schon auf den Zeiger gegangen, als er noch bei Bremen Amateure gespielt hat, muss ich sagen. Da habe ich ihn auch noch durchbeleidigt als Gegenspieler von mir und ja, dann als Mitspieler. Einfach unfassbar. Der wusste einfach, wo das Ding steht und hatte einfach diesen Riecher. Und er zusammen mit dem Jürgen, das war auch so ein überragendes Duo, auch neben dem Platz.
Warst du so ein Trash-Talk-Typ? Hätte ich jetzt dir gar nicht zugetraut.
Meine Frau auch nicht. meine Kinder wissen das auch nicht. Nein, also es gehört halt auch heute. Also gut, jetzt hast du natürlich Kameras überall, aber dass man sich halt auch mal durchbeleidigt, das gehört auch mit dazu. Und dann gibt man sich nach dem Spiel die Hand. Also ich finde das auch nicht schlimm. Also es sollte natürlich nicht unter der Gürtellinie sein und auch nicht im rassistischen Bereich oder sonst irgendwas sein. Ja, aber es ist ja immer noch Fußball gewesen und dass dann auch mal ein Spruch dazu gehört und auch mal ein paar Sprüche im Training, auch das war bei uns bei Torschusstraining und so, dass dann die Torhüter gegenüber den Spielern oder die Spieler mal gefeiert haben, wenn sie halt nur getroffen haben. Ja, das gehört halt auch dazu und ist halt extrem wichtig auch für die Stimmung dann und die Chemie in der Mannschaft.
Wer konnte das besonders gut?
Och, Alex war auch nicht so schlecht, um die Stürmer mal ein bisschen rund zu machen, der Alex Kunze. Also wir haben uns da schon gegenseitig hoch. Und klar, wenn du dann natürlich mit Ahmed Kuru, mit Nermin Cilicovic oder Fuchser auch, mit den jungen Hasen, dann haben die da auch mal einen zurückgedrückt. Und Jürgen hat dann eher die Tore sprechen lassen. Ne? Aber das gehört halt einfach mit dazu. Und das sorgt aber auch dann wieder, wenn wir nachher dann drüber sprechen, was ist ein Team? Ich glaube, das sorgt halt auch, du brauchst eine gewisse Stimmung und auf dem Platz, und das ist extrem wichtig fürs Mannschaftsgefüge und auch für den Lernprozess von jungen Spielern, dass sie dann auch mal vielleicht mal einen dummen Spruch gedrückt bekommen und damit auch umgehen müssen, weil ich glaube, im Büro, im Berufsleben kannst du das nicht immer machen, aber auf dem Fußballplatz sind da schon die ein oder andere Sachen möglich.
Das hat euch dann ja offensichtlich durch die Saison 2004, 2005 auch getragen. Ihr seid am Ende aufgestiegen. Aber wie gefühlt immer bei der Eintracht war es am Ende eine ganz schön enge Nummer. Und du warst ja im letzten Spiel auch ganz schön im Mittelpunkt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, wir haben es nochmal eng gemacht, würde ich sagen. Nee, aber, aber auch da ist ja dann auch immer so diese Wahrnehmung. Was wir zum Beispiel, ich kann mich gut ans Spiel gegen Union erinnern. Ich glaube, das haben wir 1-0 zu Hause oder ganz eng zu Hause gewonnen. Und es waren auf einmal Pfiffe. Ich glaube, es waren 4 Spieltage noch zu, und es ging halt einfach nur ums Resultat. Und wir haben 1-0 gewonnen und keiner war zufrieden von den Fans. Wir hatten noch Pfiffe, wo wir gedacht haben, hey Jungs, wir sind kurz vorm Aufstieg. Also hier geht's wirklich nur ums Ergebnis. Und da war uns natürlich auch bewusst, und wir wussten ja auch um die Erwartungshaltung im Braunschweig und dass nicht nur der Ergebnisfußball zielt. Und dann sind wir nach Paderborn gefahren, und Paderborn war halt so ein Spiel, wir waren 3 Tage vorher im Hotel in der Klosterpforte in der Nähe von Bielefeld und Gütersloh. Da ist ein unfassbarer Geist in der Mannschaft gewesen. Also was da auch für eine Stimmung in der Kabine oder auch beim Vor- und nach dem Training war, das war sensationell. Sind hingefahren und wussten, wenn Paderborn gewinnt, sind sie aufgestiegen. Das wusste Paderborn aber auch. Und die sind da, also da können wir uns auch gut erinnern, weil wir es auch als Motivation genommen haben, die sind da in Tanktops aufgelaufen, was zu, nochmal, heutzutage ist das alles normal und die machen sich so warm, aber zu unserer Zeit war es schon so ein bisschen hier, was ist mit denen, hier ein bisschen arrogant. Und die hatten die Bustour von der Arena zur Stadt schon geplant. Und das haben wir natürlich, oder Bustour, ich glaube, es war eine Treckertour bei denen in Paderborn, aber aber das hatten wir natürlich auch gewusst, und da haben wir unsere Motivation rausgezogen und haben die absolut weggehauen bei denen.
3-1, 3-1
war es, ja. Genau, Ahmed hat 2 Tore gemacht und sind nachher als Sieger daraus. Und dann waren wir in Basinghausen in der Woche dann danach, um uns halt gegen Bielefeld vorzubereiten, und wir wussten, ein Sieg und das Ding ist durch. Und da nochmal dann, ja, auch auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu sprechen zu kommen. Ich glaube, wenn man da, ich habe immer noch mal ein Video gesehen vom Einlaufen, wie ich in das Stadion eingelaufen bin. Ja, da hätte ich auch Wetten drauf abschließen können, dass ich da irgendeinen Fehler mache, weil ich glaube, so angespannt war ich danach nie wieder und davor auch noch nie vor einem Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist mir nach 8 Minuten die Flanke durch die Arme gerutscht und ja, hätte ich mich am liebsten ganz tief im Eintrachtstadion vergraben, muss ich ehrlich sagen. Aber auch da als Mannschaft. Benny Siegert war, glaube ich, der Erste, der bei mir war. Kopf hoch, Junge, weiter geht's. Wir sind zurückgekommen, machen, glaube ich, das 2-1, und dann schießt irgendeiner von Bielefeld mit einem absoluten Sonntagsschuss nochmal das, nein, er macht das 1-1, Entschuldigung, oder?
Ja.
Ich meine, ja.
Und ich habe es mir heute Morgen nochmal angeguckt im Video.
Und dann machen die halt also unsere Tore habe ich immer nicht so sehr im Kopf, aber ich weiß halt die Gegentore, die ich gekriegt habe, und es war ein absoluter Sonntagsschuss. Nochmal oben in Knick, kurz vorm Abpfiff zur Halbzeit. Und ich weiß, was Michael Krüger in der Halbzeit gesagt hat, werde ich nie vergessen, weil es war kurz nachdem Liverpool gegen Mailand in der Champions League zurückgekommen ist. Oder war, wo die 3-0 zurückgelegt haben. Und Michael hat einfach damals gesagt, pass auf, das geht. Wir müssen nur ans Glauben, spielt weiter Fußball. Und dann machen wir es 2-2. Dann war natürlich absolute Ekstase. Und ich glaube, dann muss ich noch einen halten, der irgendwie noch über die Latte gelenkt wurde von mir. Oder an die Latte dann noch mit. Und dann machen wir halt noch das 3-2. Und ja, danach war, ich muss sagen, eins der schönsten Erlebnisse auf dem Fußballplatz, was ich je hatte, weil ein Aufstieg in Braunschweig. Das habe ich Kevin Kratz damals auch auf dem Weg mitgenommen, als er damals hier unterschrieben hat. Es gab nichts Schöneres. Und das war bis heute, also ich bin mit Düsseldorf aufgestiegen und ich bin mit Preston aufgestiegen, aber der Aufstieg mit Braunschweig war natürlich war mit Abstand das Besonderste.
Ist das so das prägendste Spiel aus deiner Zeit bei Eintracht Braunschweig?
Ja, Hannover halt auch mit, muss ich sagen. Aber auch aufgrund des Fehlers natürlich schon eins der prägenden Spiele, weil ich glaube auch Michael Krüger in der Halbzeit ist direkt zu mir gekommen, Alex Kunze ist direkt zu mir gekommen, haben mir Mut zugesprochen. Und es hat dann halt auch, also für mich persönlich, mir hat es extrem viel gegeben, auch daraus zu lernen. Ein Spiel hat 90, hört sich blöd an, Phrasenschwein ist zum Glück nicht hier, aber Spiel hat 90 Minuten und nur weil du am Anfang einen Fehler machst, kannst du nicht trotzdem nachher noch wichtig sein für eine Mannschaft. Und als Torwart hab ich halt leider die Arschkarte in Anführungsstrichen gehabt, dass du, ja, meistens ein Fehler auch ein Tor ist.
Das müsst ihr rausschneiden. Und ihr hattet diese maximale Anspannung. Ich glaube, Bielefeld war schon vor dem Spieltag abgestiegen.
Ja, die waren.
Haut dann so einen Sonntagsschuss raus, geht so dämlich in Führung. Aber ihr kamt ja immer wieder zurück. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe heute Morgen nochmal in den alten NDR-Bericht reingeguckt. Jürgen Riesche schießt den Elfmeter so cool rein und dann schalten sie sofort auf dich. Du gehst auf die Knie, Hände vors Gesicht.
Ja, ich weiß, René Wegner war noch neben mir. Wir wussten, zum Glück schießt Jürgen, weil Jürgen, also es gab keinen sicheren Elfmeterschützen zu der Zeit. Und bei Jürgen wusste ich auch, der geht rein, aber ja, es ist halt dann einfach eine pure Erleichterung. Und vor allem, wenn du vorher so einen Riesenbock gemacht hast, wo, also ich, so leise habe ich das Eintrachtstadion nie gehört, muss ich sagen. Oder nicht gehört. Und ja, einfach die Erleichterung und ich wusste auch, hey, das bringen wir jetzt irgendwie über die Zeit und wir sind aufgestiegen. Und es war halt das ganz, ganz große Ziel in der Saison, dass wir aufsteigen wollten. Und ja, dann so kurz vorm Ziel den Jürgen zu haben, das war ganz gut.
Wie feiert man denn in Braunschweig einen Aufstieg als Spieler? Gut.
Ich glaube, heutzutage wird nicht mehr so gefeiert, aber ich glaube, wir waren 4 Tage wach, also wo wir überall nicht waren. Wir haben im Marstall gefeiert, wir waren in der Stadt, wir waren überall. Ich kann mich daran erinnern, dass dann an einem Dienstag irgendwann einer zu mir sagte, du bist bei TV Total mit meinem Fehler, war, habe ich es bei meinem Stefan Raab in den Buzzer da geschafft. Da habe ich dann irgendwie eine SMS bei mir aus dem Freundeskreis von zu Hause bekommen. Aber also wir waren eine ganze Woche nur in der Stadt unterwegs, wir waren nur feiern und pure Ekstase.
Es hat sich ja so ein bisschen geändert, wahrscheinlich auch irgendwie durch die sozialen Medien, aber so im Nachhinein würdest du sagen, du warst in der perfekten Zeit Profi, um einerseits Fußballer zu sein, aber um das andererseits auch abseits des Platzes genießen zu können?
Ja, ich glaube, es war auch ab und zu ganz gut, dass es kein Social Media gab, würde ich sagen. Aber es gab halt auch Straftraining. Also es gab halt auch nicht den Herzfrequenzgurt oder den, was weiß ich, dass der letzte GPS-Wert gemessen wurde. So, es wurde auch einfach mal hart trainiert und Straftraining war halt auch Straftraining. Auf der anderen Seite, wenn wir gefeiert haben, haben wir auch gefeiert. Und ich hatte zum Glück einen Zwillingsbruder, dass wenn ich mal verloren habe und meine Freunde von zu Hause waren da, wir waren trotzdem mal raus. Jetzt kann ich es ja sagen. Und ich war trotzdem im irgendwo unterwegs. Dann war ich halt auch mal mein Zwillingsbruder abends um 3. Weil das hat dann auch, nee, der Thorsten ist zu Hause auf der Couch. Nein, aber wir konnten halt noch feiern. Und das ging halt immer. Und wir waren halt auch, Jugendliche würde ich nicht mehr sagen, aber junge Erwachsene, die dann auch Braunschweig genossen haben.
Wer war so deine Truppe, mit der du losgezogen
hast? Ja, also Domme Jansen, Lars Fuchs. Lars kannte natürlich Braunschweig ganz gut, weil er ja von hier aus der Ecke war. Dann, wir waren aber auch viel als komplette Mannschaft unterwegs. Auch Daniel Graf war immer wieder mit dabei. Martin Amedick, das war Schweini, Husti, als sie dann nachher da waren. Wenn wir unterwegs waren, waren wir eigentlich immer eine ganz gute Truppe, muss ich sagen.
Ich hatte auch vorher mal bei uns ins Fotoarchiv geguckt. Es gibt irgendwie Bilder von euch, von so einer kleinen Abordnung der Profis, einfach aus dem Jolly Joker.
Und das war die Aufstiegsfeier, glaube ich.
Das wäre ja heute undenkbar, dass man.
Obwohl, wir hatten, glaube ich, auch irgendwann mal so einen Mannschaftsabend oder nicht Mannschaftsabend, aber so ein Fantreffen im Jolly Joker und ja, es war einfach eine andere Zeit und wir waren auch, Thorsten Sümmlich war auch im Marstall unten, eigentlich zu Hause und da haben wir halt dann auch immer gefeiert. Also das war so unsere Stammkneipe in Anführungsstrichen, wo Siggi auch dann, der Wirt, dann auch immer wieder uns hat Musik machen lassen und solche Späße halt. Und ich glaube auch nicht, dass das heute noch möglich ist, ne?
Der Name Michael Krüger fiel schon häufiger bei dir in deinen Erzählungen. Was war er für ein Trainer?
Boah, Zuckerbrot und Peitsche, würde ich sagen. Also er wusste schon, wie er uns anpacken konnte. Er wusste aber auch, wie er uns, ja, er hat auch immer so ein Gespür gehabt, wenn es mal nicht so ist und wenn er mal draufhauen musste, muss man echt sagen. Er hat uns auch mal erwischt, wenn wir Scheiße gemacht haben, in Anführungsstrichen, auch mal neben dem Platz. Auch das gab dann mal Ärger, aber auch auf dem Platz hat er total akribisch gearbeitet. Ich habe ihn ja zweimal gehabt, ich habe ihn ja auch in Aachen nochmal gehabt. Und das war damals zu der Zeit nach Uwe Reinders einfach jemand, der auch ein bisschen moderneren Fußball hat spielen lassen dann zu der Zeit. Einfach der richtige Trainer, um mit uns jungen und erfahrenen Spielern dann den nächsten Schritt zu gehen, muss man ganz ehrlich sagen.
Was war die kurioseste, lustigste Geschichte, die du mit ihm erlebt hast?
Boah. Ja, also jetzt kurios, lustig, hätte ich jetzt so auf Anhieb keine, aber er war halt auch eine Vaterfigur in Anführungsstrichen. Er wusste auch, wenn er dich mal zur Seite nehmen musste, dich mal, ne, aber auch beim Aufstieg, wie er da wie so ein HB-Männchen über den Platz gelaufen ist im Stadion. Auch das war, der hat halt einfach Fußball gelebt und wir haben uns ab und zu gefragt, ob der kein Leben mit seiner Frau hat, weil so komisch, wie der immer die Trainingszeiten angerechnet hat, habe ich immer gedacht, der will gar keine Zeit zu Hause verbringen, aber das sprach halt auch für seine Akribie auf dem und neben dem Fußballplatz.
Ich kann mich so ein bisschen erinnern, er war auch immer irgendwie so sehr angespannt an der Seitenlinie, einer der letzten Trainer, die da auf der Bank sogar noch immer sich mal eine Zigarette angesteckt haben, was ja in der Zeit eigentlich schon so ein bisschen aus der Mode geraten war.
Ja, das habe ich nicht so mitbekommen, weil da habe ich nie so hingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber er war schon extrem emotional auch mit dabei und hat uns das dann aber auch in seiner Art und Weise immer zu spüren gegeben.
Vorher mit Uwe Reinders, der hat dir dein Debüt ermöglicht. Was hast du mit ihm erlebt?
Er hat mich erstmal auch verpflichtet, hat damals das Potenzial in mir gesehen. Und er war halt auch, eher so die alte Schule Trainer, war aber auch sehr menschlich, war dieser Art Ex-Profi als Trainer, wusste selber, was es als Spieler bedeutet, hat uns gut mitgenommen. Und lustiger Typ, auch neben dem Platz, immer für einen Spruch gut. Und ich bin ihm auch extrem dankbar, dass er dann damals mir die Chance gegeben hat. Es hat dann damals auch ärgerlich gelaufen, hat die ganze Wintervorbereitung mit uns dann gemacht in meinem ersten Jahr und wurde dann nach dem ersten Spiel, was wir beim HSV Amateure verloren haben, dann entlassen. Hätte man auch anders lösen können, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlau und Trainerwechsel sind immer scheiße.
Wenn's vielleicht ein bisschen normaler gelaufen wäre, dann hättest du bei der Eintracht wenige Trainer gehabt. Aber nachdem ihr mit Michael Krüger den Klassenerhalt geschafft habt und in die zweite Zweitligasaison gegangen seid, ging ja die wilde Fahrt so ein bisschen los. Wie sind deine Erinnerungen an die Saison 2006, 2007?
Boah. Ja, gemischt, würde ich sagen. Also sportlich natürlich eine absolute Katastrophe. Wir wollten uns in der zweiten Liga etablieren. Und ja, ich glaube, Wolfgang Loos hatte dann damals kaum noch eine andere Möglichkeit oder wurde erst Wolfgang entlassen oder dann Michael, boah, ich werde jetzt gerade überfragt. Auf jeden Fall sind die kurz hintereinander auch gegangen worden, sagen wir es mal so. Und für uns als Mannschaft, ja, es lief halt die ersten Spiele nicht. Und dann kam der Trainerwechsel, was dann zu akzeptieren ist. Und dafür sind wir auch Profis, das ist auch dann okay. Und dann kam Willi Kronert halt und Willi war bei uns in der Mannschaft extrem beliebt, hat sehr gutes Training gemacht, hat uns extrem gepackt. Wir haben dann auch zu Hause gewonnen und ich glaube, Tobi Schweinsteiger hat sein erstes Tor dann auch gemacht. Unter ihm war, glaube ich, gegen 60 zu Hause.
Gegen 60, 2-0, zwei Tore, Tobi Schweinsteiger.
Genau. Ne? Und ja, es war, eigentlich war alles perfekt. Und wir sind auch, oder was heißt wir, aber der Mannschaftsrat und die erfahrenen Spieler waren auch oben im beim Präsidium, haben gesagt, pass auf, wir wollen mit Willi weitermachen. Ja, und dann kam leider, was ist leider, aber dann kam Vasic, hat der Verein sich entschieden, Vasic zu verpflichten. Und ja, was soll ich sagen, es waren extrem lange 4 Wochen oder 6, wie lange da war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir waren natürlich null erfolgreich. Er hat uns auch alle nur schlecht gemacht in der Kabine, also er hat uns auch die Professionalität abgesprochen, den Fußball-Sachverstand abgeschlossen, er hat eigentlich nur draufgehauen, hat halt in der Situation nicht so wirklich geholfen und vor allem nachdem dann Willi eigentlich gerade die Moral wieder aufgebaut hatte, kam jemand, der nur draufgehauen hat. Natürlich sind wir auch Profis und müssen damit irgendwie umgehen können, aber es hat überhaupt nicht gestimmt und ich weiß auch, dass wir dann als Mannschaft da auch oft zusammengesessen haben. Es war irgendwo auch eine Erleichterung, als er dann auch wieder gegangen worden ist, aber es gab dann ja auch noch einen Wechsel im Management, dann war extrem viel durcheinander und dann kamen halt Willi Reimann und Dietmar Demuth. Im Winter war viele Neuzugänge auch aus, ja, auch viele, die nicht deutschsprachig dann von Anfang an waren, die Liga auch nicht kannten. Und es hat halt für extrem viel Unruhe gesorgt in der Mannschaft. Eigentlich war es im Winter schon klar, dass das nichts mehr geben konnte. Ich glaube, wir hatten aber auch nur 7 Punkte. Ne? Also korrigiere mich, wenn es falsch ist, 7 oder 8.
Vielleicht müsste ich nochmal nachgucken.
Aber so um den Dreh, also zwischen 7 und 11 würde ich mal sagen. So viel hatten wir nicht. Und ja, dann Unruhe in der Mannschaft, dann hat Willi Reimann uns so ein bisschen noch packen können mit seiner sehr empathischen und menschlichen Art. Er hat natürlich den Verein Eintracht Braunschweig für sich auch als Plattform nochmal benutzt und war auch nicht immer beim Training da, sondern hat Dietmar Demuth viel übernommen und dann war irgendwann klar, wir können es nicht mehr reichen und dann hat Willi auch aufgehört und Didi hat dann übernommen als bis zum Ende der Saison. Das heißt, es war eigentlich nur hin und her. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn in dem Verein ein bisschen mehr Konstanz gewesen wäre, ich habe mich ja sau wohl gefühlt, hätte man den Schritt vielleicht nochmal nach unten gehen können, weil ja, der Wille war auch da, dass man mich hält. Für mich war dann aber klar, dass Alemannia Aachen kam dann um die Ecke, ich halt in der zweiten Liga bleiben möchte und meine Karriere dann vor meinem Herzen halt irgendwo habe entscheiden lassen, wenn ich ehrlich bin, weil Eintracht Braunschweig war schon extrem in meinem Herzen drin, mit dem, was ich hier durchgemacht habe, aber ich wollte halt unbedingt in der zweiten Liga bleiben und da auch den nächsten Schritt machen. Und dann mit Alemannia Aachen hatten wir ähnliche Konstellation wie vorher mit Preußen Münster, Eintracht Braunschweig, wo ich halt nicht als klare Nummer 1 hingehe, aber von einem Bundesliga-Absteiger, der wieder hoch wollte. Und Jörg Schmadtke hat mich damals super abgeholt und hat mir die Möglichkeiten aufgezeigt. Ja, und dann musste ich schweren Herzens leider, habe ich dann Eintracht Braunschweig verlassen.
Wie war es denn für euch Spieler damals in dieser sagenumwobenen Winterpause, jeden Tag neue Spieler oder neue Testspieler da auf dem Rasen vorzufinden?
Ja, das ist ja das. Also es war extremes Durcheinander auf dem Trainingsplatz, in der Kabine dann auch. Natürlich wird viel, viel getuschelt dann und mehr gelesen, als wir auch eigentlich sollten. Es hat nicht gerade zur Ruhe beigetragen, sagen wir es mal so. Und keiner wusste, ob jetzt einer für seine Position verpflichtet wird oder nicht. Keiner wusste, wo er steht. Alle Stammspieler waren natürlich auch aufgrund der schlechten Hinrunde, muss man auch sagen, in Frage gestellt. Ich hätte, wenn ich jetzt bin ich Anfang 40 und auch in einer anderen Rolle und jetzt hätte ich natürlich genauso drauf geschaut. Ne, dann muss man jeden Stein umdrehen und ich war damals eigentlich ganz froh, dass er mich im Tor gelassen hat, Willi Reimann. Aber auch da hätte ich mich im Zweifel auch nicht beschweren können, wenn er da mal gewechselt hätte.
Du hast, glaube ich, dann auch im Winter einen neuen Konkurrenten bekommen, ja, Mazedonia.
Nuri Dinowski, genau. Und ja, es war ein ordentliches Verhältnis. Alex war leider verletzt mit einer Knieverletzung, war aber immer noch irgendwie so ein bisschen da. Wir haben uns gut verstanden, aber ja, es war halt nicht die Basis. Und ja, ich habe mich dann mehr oder weniger auf den Fußball konzentriert und das ist halt Profifußball dann am Ende des Tages. Gehört halt dazu.
Gab es denn damals außer der Eintracht, die sich weiter um dich bemüht hat, und Alemannia Aachen noch einen Club, zu dem du hättest wechseln können?
Ja, es gab so 2, 3 andere Anfragen aus der zweiten Liga noch, wo was hätte passieren können. Aber nachdem Alemannia Aachen um die Ecke kam, muss ich ganz ehrlich sagen, das war meine Wunschlösung dann aufgrund der Konstellation auch. Ich habe vorher selber mal einmal am Tivoli gespielt, am Alten, und da war mir relativ schnell klar, das ist ein anderer, nächster Traditionsverein, das könnte echt gut werden.
War das damals noch alter Tivoli oder diese?
Ich habe 2 Jahre auf dem alten Tivoli und 2 Jahre auf dem neuen gespielt und ja, also meine besten Erinnerungen habe ich an alten. Also auch wenn es Eintrachtstadion unfassbar war, aber diese Atmosphäre auf dem alten Tivoli mit der Enge in dem Kabinentrakt, also es war, glaube ich, wenn es 1 Meter war in dem Kabinentrakt und es waren, glaube ich, 3 Meter bis zur Tribüne. Wenn wir so ein Ding hier ohne Laufbahn im Braunschweig gehabt hätten, das wäre auch sensationell gewesen. Aber ja, der alte Tivoli war schon ein richtig, richtig geiles Stadion.
Haben mir auch schon irgendwie viele Spieler gesagt, Stadion ohne Laufbahn, das bringt pro Saison vielleicht auch nochmal die 4 bis 6 Punkte mehr.
Stadion ohne Laufbahn, meinst du?
Stadion ohne Laufbahn.
Absolut, absolut. Und du siehst ja hier, also auch hier, was hier immer los war, wie laut das war, auch das. Und wenn man sich dann denkt, da ist keine Laufbahn mit dabei, den Kessel würde ich gerne mal sehen, wenn er bebt.
Gab es denn über die Jahre hinweg irgendwann nochmal den Moment, dass es hieß, du könntest nochmal zur Eintracht zurückkehren? Das ist ja immer so die...
Ja, leider war ich verletzt. Also es war tatsächlich ganz am Ende meiner Karriere, als Lukas Kruse hier aufgeschlagen hat nochmal. Wann war es? 18, 19 war es. Da habe ich mir halt in Düsseldorf die Bizepssehne gerissen und wir sind ja gerade aufgestiegen. Und dann war auch, glaube ich, mal eine kurze Anfrage da, ob es bei mir nochmal geht. Und dann haben sie halt nachher Lukas Kruse verpflichtet, weil es bei mir halt auch, also es hat mich nachher auch meine Karriere gekostet, alles gut war mit 38 dann nachher, aber es wäre auch nicht mehr gegangen. Allerdings wäre ich zu Fuß hergekommen. Das hätte ich sofort gemacht, auch wenn ich nicht weiß, ob es dann nochmal gut gewesen wäre dann in dem Moment. Das weiß man immer nachher, aber ja, ich glaube, meine Frau hätte mich nicht zu Hause halten können.
Deine Karriere hat dich ja dann über Aachen auch nach Großbritannien geführt. Wie kam es denn dazu?
Wie kam es dazu? Ich hatte in meinem letzten Jahr in Aachen habe ich mir Mittelfuß gebrochen und dann bin ich im Januar wieder zurückgekehrt, war dann aber die Nummer 2, nachdem ich halt 3 Jahre die Nummer 1 war, war dann die Nummer 2, weil David Hoos auch damals im Tor ordentlich performt hat und wir aber einen Trainer hatten, der auch nur auf junge Spieler gesetzt hat und alle, die ja 30 plus waren und gerade nicht da waren, außer Benny Auer, der halt gebombt hat ohne Ende, wurden mehr oder weniger abrasiert. Und dann war mir relativ schnell klar, mein Vertrag wird nicht verlängert. Mein Berater kam dann mit der Idee, du pass auf, ich könnte vielleicht mal ein Probetraining in England organisieren, hast du Bock? Und ich gedacht, ja auf jeden Fall, also englischer Fußball sofort. Dann war mein erstes Probetraining bei Leeds United. Im März war es, glaube ich. März, April rum. Und ich war leider noch nicht ganz wieder fit nach meinem Mittelfußbruch. War noch nicht so voll im Thema wieder drin. Oder zumindest nicht matchfit. Und habe dann aber ein gutes Probetraining da gemacht. Allerdings war ich halt einfach, ja, kein Ter Stegen. Also war ich halt limitiert. Und in England war es halt auch so, weit schießen, so 20 Meter über die Mittellinie, wäre schon ganz gut gewesen, oder 10, 15. Leider war mein Konkurrent in Leeds, also ich glaube, bis zu dem Tag, wo wir eine Kicking-Session gemacht haben, war es richtig, richtig gut. Also ich glaube, die waren super zufrieden mit mir. Alles auf der Linie und so war ich auch super zufrieden. Und dann war Kaspar Schmeichel leider die Nummer 1 in Leeds. Und Kaspar hat sich halt den Ball auf den Fünfer gelegt und hat in den anderen 16er reingehauen. Also der hatte einen unfassbaren Huf, muss ich sagen. Und dann haben wir eine Flanken- und Kicking-Session gemacht und der Torwarttrainer stellt das andere Tor, wo wir halt reinschießen sollen, auf dem anderen 16er. Und ich habe nur gedacht, was macht er? Und Kasper flankt die Flanke ab, legt den Ball runter und haut den Ball da, ohne auf den Boden zu ticken, einfach rein. Und dann sagt er, ja, du auch. Ja, das hat halt nicht so geklappt. Aber das war so mein erster Touch auf English Football und hat mich halt komplett gepackt, wo ich zu meinem Berater gesagt habe, ey, pass auf, wenn was geht, sofort. Und so kam das dann halt.
Wie war das für dich und deine Familie? Ist die sofort mit rübergegangen?
Ja, es war ja dann auch auf dem laufenden Prozess. Das Probetraining war im März. Dann hätte ich, wurde im Sommer, wo ist mein Vertrag nicht verlängert worden, dann hätte ich in Griechenland auf Kreta unterschreiben können. War auch zweimal da, einmal zum Medical und einmal zum Kennenlernen mit meiner Frau und einmal zum Medical. Und wir hatten ein ungutes Gefühl. Die Eurokrise kam gerade in Griechenland und dann waren wir eigentlich zur Unterschrift da, meine Frau und ich. Oder nee, mein Berater und ich, meine Frau und ich waren davor die Woche da. Und es war, hat alles nicht gepasst. Und dann haben wir nochmal, hat mein Berater nochmal mit dem Verein gesprochen und hat zu mir gesagt, du pass auf, wenn die das jetzt nicht so machen, wie wir es wollen, hol die Tasche aus dem Hotel und wir treffen uns am Flughafen. Nicht, dass die die Flüge, weil die haben die Flüge bezahlt, nicht, dass die das canceln. Und dann rief er an und hat gesagt, die machen das nicht, warum, was machen wir? Ich sage, ja, dann sagen wir jetzt ab. Dann haben wir abgesagt und dann kam gleichzeitig noch Swansea mit einem Probetraining. Die sind gerade in die Premier League aufgestiegen und dann habe ich halt gesagt, jo, alles klar, wir sagen hier ab und ich fahre ins Probetraining nach England und bin dann zu Swansea gefahren für eine Woche. War überragend, aber leider war, die haben auch eigentlich nur eine Nummer 2 gesucht. Leider hat sich aber herausgestellt, dass die Nummer 1, die die verpflichtet haben, in der ersten Woche Preseason, als ich auch da war, nicht gut genug war, um in der Premier League zu spielen. So war dann nach der Woche dann bei mir vorbei. Die haben dann noch einen Holländer, Worm hieß der, dann nachher verpflichtet und haben als Nummer 2 nachher Gary Tremmel verpflichtet, noch dazu. Und ich bin dann nach Preston von da weiter ins Probetraining und das war, ja, Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Also Probetraining absolviert, Freundschaftsspiel absolviert, im Freundschaftsspiel typisch Deutscher gegen den Engländer einen Elfmeter gehalten. Das war echt gut, hat mir super gefallen, Mannschaft hat mich super aufgenommen und dann bin ich nach der Woche zum Trainer ins Büro und der sagt zu mir, du, pass auf, hast überragend trainiert, wir würden dich eigentlich auch gern verpflichten. Aber der andere Torwart, dem hatten wir ein Vertragsangebot unterbreitet, der hat jetzt gerade zugesagt und wir können nicht 2 von dem Kaliber verpflichten. Wir müssen den Leiber absagen. Das war ein Schlag ins Gesicht. War dann noch bei ein, zwei anderen Vereinen im Probetraining und habe mich dann bei Werder Amateure bis Oktober fit gehalten. Und dann kam Ende Oktober ein Anruf aus Preston. Und ich war gerade wir haben noch in Aachen gewohnt, ich war aber in Bremen, weil da den Torwarttrainer kannte ich. Und Wolter oder die Amateure von Bremen haben mir die Möglichkeit gegeben, unter professionellen Bedingungen zu trainieren. Finn Holsing war noch da, der halt mein sehr guter Freund von mir war. Und dann kam ein Anruf aus England und die haben gesagt, bist du noch frei? Und ich sag, ja, dann komm rüber. Und dann bin ich glaube, ich habe es Nachmittagseinheit in Bremen, habe Thomas Wolter angerufen, habe gesagt, du pass auf, ich kann nach England fahren ins Probetraining, ich kann heute Nachmittag nicht trainieren. Bin 3 Stunden nach Aachen zurückgefahren. Meine Frau, wir hatten gerade, unser Größter war, glaube ich, 6 Monate alt, 7 Monate alt. Hab gesagt, pass auf, ich fliege heute Abend von Düsseldorf nach Manchester und unterschreibe morgen in England. Und sie so, also war ein bisschen erschrocken, wusste aber auch, was sie von mir zu erwarten hat. Und bin rübergeflogen, war sehr Hauruck-Aktion, habe für 1 Monat unterschrieben damals erst. Und habe gedacht, gut, wir haben Oktober, ich spiele jetzt 1 Monat da. Ich nutze die Plattform Dritte Liga England, um mich entweder zu beweisen in Preston für einen neuen Vertrag oder ich habe bis Januar Transferfenster wenigstens genug Spiele gemacht, um dann nochmal irgendwo anders zu unterschreiben. Weil nach Januar darf man ja, wenn man dann keinen Vertrag hat, nach dem 31. Januar, kannst du bis Sommer halt keinen neuen Vertrag unterschreiben. Das war so für mich so, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich nicht mehr zurückgeschaut. Und dann habe ich 2-mal einen Monatsvertrag unterschrieben und kurz vor Weihnachten dann 1,5 Jahre.
Was hat für dich so diesen englischen Fußball und das Ganze drumherum ausgemacht?
Ja, das Drumherum war nicht ganz so aufgeregt wie hier. Es war viel professioneller als zu der Zeit hier. Nochmal, heute kriegen auch, also wenn ich jetzt bei uns in Frankfurt in der Kabine bin oder überall anders, das kriegst Mittagessen, kriegst Frühstück da, alles wird umsorgt. Aber damals, selbst beim Drittligisten, wir hatten ein Trainingsgelände mit 4 Plätzen, die waren wie geleckt, also es war wie ein Teppich. Wir hatten ein Gym dabei, wir hatten eine Indoor-Soccerhalle dabei, wir hatten Frühstück, wir hatten Mittagessen, wir hatten 2 Köche mit dabei, es war alles da und es waren einfach professionellere Strukturen damals in England. Trotzdem alles oldschool, also die Gebäude waren extrem alt und die Menschen waren einfach super herzlich. Also wir haben uns im Norden von England sowas von wohl gefühlt. Vom ersten Tag, die Kabine hat mich sofort aufgenommen, war super und ja, es war einfach der Charme des englischen Fußballs hat mich relativ schnell gepackt, muss ich sagen.
Wie war das Leben, der Alltag in Großbritannien?
Super. Also meine Frau ist dann, nachdem ich dann den 1,5-Jahre-Vertrag unterschrieben habe, den ersten, sind meine Frau und mein Sohn dann im Januar danach gekommen. Und wir haben uns extrem wohlgefühlt. Also die Menschen waren total offen, total freundlich. Wir haben viele Freunde da gefunden. Das Wetter war extrem schlecht. Aber es war einfach schön. Wir haben irgendwo in der Countryside gewohnt mit unserem Hund und haben das Leben da, ich sag mal, insofern genossen, dass wir einfach unser Familienleben leben konnten. Unsere Kinder sind zweisprachig aufgewachsen. Ich bin mittlerweile fließend in Englisch. Ich bin noch als Co-Kommentator für die DFL im englischen Fußball oder für den deutschen Fußball in England ins Ausland zuständig. Das heißt, es hat mir einen neuen Horizont eröffnet. Ich bin, ja, es war einfach, zurückblickend kann ich sagen, es war die beste Entscheidung in unserem Leben, die wir getroffen haben, weil wir einfach nicht nur, weil für mich fürs Fußballerische, sondern auch für uns als Familie zum Zusammenwachsen und auch als Mensch hat es uns extrem weitergebracht.
Und das mit dem Linksverkehr hat auch geklappt.
Ich hatte mein deutsches Auto. Wir haben unsere deutschen Autos rüber, weil das mit dem Linksverkehr ist gar kein Problem. Aber ich brauchte mein Lenkrad auf der linken Seite, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich daran erinnern, am Anfang hatte ich einen Leihwagen da und bin mit meinem Bruder noch damals komplett auf der falschen Seite gefahren. Also bis im Dunkeln abends und wenn Verkehr ist, ist das alles kein Problem, aber im Dunkeln abends und das war ein bisschen tricky. Aber wir haben unsere beiden deutschen Autos da behalten und das war okay. Und auch heute, vor einem Dreivierteljahr war ich in England und auch bin mit dem Auto rübergefahren, weil meine Kinder relativ viel auf der Wunschliste hatten, was ich an Essen mitbringen sollte, wieder von ihren Lieblingssachen. Und bin mit dem Auto damals rübergefahren und habe auch gedacht, oh scheiße, der erste Kreisverkehr ist immer der schlimmste. Aber es hat ganz gut geklappt.
Deine Karriere hast du dann, wie schon angesprochen, in Deutschland beendet bei Fortuna Düsseldorf. Wie ist es denn für dich danach bis heute weitergegangen?
Ja, also die einen sagen, ich hätte nicht besser aufhören können als mit dem Bundesliga-Aufstieg. Die anderen sagen, ich wollte nie mit einer Verletzung aufhören. Aber es war alles gut so, wie es war. Und ich habe dann eine Umschulung gemacht, habe meinen Sportfachwirt gemacht, dass ich halt auch einen offiziellen Abschluss habe nach meiner Karriere. Habe mich dann erstmal auf neben dem Fußballplatz auf das konzentriert. Habe auch ein paar Sachen ausprobiert im Beruflichen, auch neben dem Sportlichen. Auch mal ein paar Unternehmen reingeschnuppert, was auch sehr interessant war. Und war relativ schnell klar, dass ich im Fußball bleiben möchte. Und dann, nachdem ich den Sportfachwirt abgeschlossen habe, kam Eintracht Frankfurt um die Ecke und hatte gefragt, ob ich Lust habe. Wir haben ein weißes Blatt Papier, hat der Torwarttrainer damals gesagt. Damals, vor 18 Monaten, würde ich sagen. Ob ich Bock habe auf den Torwart-Scout. Also da gibt es in Deutschland, glaube ich, RB hat einen, VfL Wolfsburg hat einen mit Matze Hein. Ja, und meine Wenigkeit, die als Vollzeit-Torwart-Scouts angestellt waren. Und er sagte, hast du Bock drauf? Und ich sage, ja, sofort. Wir haben uns zweimal unterhalten. Ich habe denen noch eine Arbeit abgeliefert, in Anführungsstrichen, so eine Arbeitsprobe. Habe mich zweimal mit Markus Krösche unterhalten. Und ja, Markus und ich kannten uns halt auch von 18 Jahren Fußballkarriere. Waren uns relativ schnell einig. Das macht mir absolut Spaß. Also jetzt erstmal junge Talente zu entdecken oder auch Torhüter zu entdecken, zu beobachten. Aber auch genauso unserem eigenen Nachwuchs in Frankfurt aus meiner Karriere Tipps mit auf den Weg zu geben und die bei deren Entwicklung zu unterstützen, macht mir extrem viel Spaß, gehe ich extrem auf in der Aufgabe.
Du scoutest also ausschließlich die jungen Torwarttalente oder auch für die Profis?
Nein, also ich bin hauptsächlich für die Profis eingestellt. Aber so viel Alte brauchen wir gerade nicht, weil ich glaube, Kevin Trapp macht das ganz ordentlich im Moment bei uns. Das macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Nein, aber wir müssen natürlich auch für jeden Moment gewappnet sein. Das heißt, hauptsächlich ist bei mir Lizenzspielermannschaft. Scoute da und bin da halt ja sehr viel unterwegs für den Fall XY, weil Kevin wird natürlich auch irgendwann aufhören. Für den Fall müssen wir auch gewappnet sein. Nichtsdestotrotz haben wir letztes Jahr mit Diandra May, der von uns zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, einen jungen Torwart verloren, haben dann mit Kawa Santos aus Brasilien einen jungen Torwart dazugeholt, weil wir das Talent, was wir oder in ihm sehen für unsere Philosophie an Torwart, nicht in Deutschland gefunden haben. So schlimm das klingt und so sehr Deutschland ein Torwartland ist, das haben wir nicht gesehen. Und von da haben wir uns da, und da haben dann auch zum Glück Jan Zimmermann und ich zusammen mit Jonas Gabi, unserem, dem Assistenten vom Jan, ja, in Anführungsstrichen nicht, ich würde nicht sagen freie Hand, aber Markus vertraut uns da komplett. Und ja, wir haben ihn gefunden und haben ihn dann verpflichtet. War eine spannende Reise, muss ich sagen, nach Sao Paulo. Aber ja, es macht Spaß. Und natürlich bin ich dann jetzt auch auf der Suche nach dem nächsten Talent, weil es kommen immer welche nach. Wir haben auch extrem gute bei uns in der Jugend. Aber wir suchen natürlich genauso wie Eintracht Braunschweig das sucht oder Borussia Dortmund, RB Leipzig, die suchen die Jungs so früh wie möglich.
Vom ganz jungen Torhüter, der nach Braunschweig kam, zum Torwart-Scout, der die jungen Talente sucht. Wenn du jetzt ein Fazit zu deiner bisherigen Karriere im Fußball ziehen müsstest, wie würde das lauten?
Ganz okay, würde ich sagen. Nee, aber ja, also ich bin hier hingekommen mit der Hoffnung, ich kann mich im Profifußball etablieren. Und ich glaube, aus meiner fußballerischen Karriere habe ich das Beste rausgemacht, was in meinem Potenzial stand. Ich bin, natürlich will jeder in der ersten Liga spielen und rückblickend ist es auch schade, weil ich mit Düsseldorf aufgestiegen bin und wir hatten auch in der Saison dann, als ich verletzt war, viele Schwierigkeiten und die haben dann Dropny geholt, und der hat noch ein Bundesligaspiel dann in der Saison gemacht. Hätte auch ich sein können, aber hätte. Ich bin extrem glücklich mit dem, wie meine Karriere gelaufen ist. Ich habe eine gesunde Familie, die ich auch dank meines Fußballs kennengelernt habe, weil ich meine Frau in Aachen kennengelernt habe. Habe wertvolle Erfahrungen in England mitnehmen können. Und ich glaube, all das zusammen ermöglicht mir jetzt den Job als Torwart-Scout oder auch ermöglicht mir durch mein Netzwerk dann im Fußball zu bleiben. Und das genieße ich und freue mich auf die nächsten Sachen, die kommen dann.
Du hast mir vor ein paar Minuten die perfekte Überleitung ins aktuelle Tagesgeschehen geliefert, nämlich mit Markus Krösche. Der stand ja damals auf dem Feld, als ihr damals in Paderborn gewonnen habt. Jetzt geht's für die Eintracht am Freitag wieder nach Paderborn. Wie blickst du denn auf die aktuelle sportliche Lage deines ehemaligen Clubs?
Ich verfolge es natürlich sehr intensiv. Also all meine Ex-Vereine habe ich am Wochenende immer auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich weiß die Ergebnisse von Preston, von Doncaster, von Alemannia Aachen, die im Moment sehr gut dabei sind. Ich hoffe nicht, dass wir das nächstes Jahr Alemannia gegen Eintracht Braunschweig spielt. Alemannia steigt hoffentlich auf, aber ich hoffe, die Braunschweiger steigen nicht ab. Und es ist eine schwierige Situation. Und ich glaube aber, mit Daniel Scherning ist ein extrem guter Trainer am Werk. Er hat in Bielefeld schon gute, in Osnabrück gute Arbeit geleistet. In Bielefeld war es ein bisschen schwierig für ihn. Und ja, jetzt geht es, glaube ich, einfach darum, Charakter zu zeigen. Also so viel Plattitüde da am Ende des Tages drin ist. Aber jetzt geht es nicht um Schönspielen. Ich habe die Jungs in Wiesbaden, die ist ja live gesehen. Das hat mir, als das Spiel umgedreht haben gegen Wiesbaden, extrem gut gefallen. Der Charakter in der Truppe ist auf jeden Fall da. Ja, das musst du halt jetzt zeigen. Ich glaube, das, was Kaiserslautern letzte Woche gezeigt hat gegen Osnabrück, als sie es umgedreht haben, diesen Willen, nur so geht's. Und ich glaube, das steckt in der Braunschweiger Mannschaft drin und das geht jetzt nur zusammen.
Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ganz zum Schluss noch die Frage, was hat denn Eintracht Braunschweig für dich über die Jahre so besonders gemacht? Was fasziniert dich an diesem Club?
Ja, immer die Herzlichkeit, die Ehrlichkeit. Man muss auch sagen, wir hatten nicht nur gute Zeiten, auch wir haben vorhin drüber gesprochen, in den schlechten Zeiten. Also wir wussten nicht, wie wir aus der Kabine zu unseren Familien ins VIP-Zelt damals noch kommen sollten, weil die Ultras haben uns aufgelauert und wollten uns zur Rede stellen. Da waren auch nicht nur schöne Zeiten, aber dieser Verein, das Umfeld, die Fans, die Stadt hat so einen Charme und hat so eine Wärme aus mich damals ausgestrahlt, dass es halt unfassbar für mich in Erinnerung geblieben ist. Und ich komme immer wieder gern hierhin zurück. Und das ist, ja, in Aachen habe ich meine Familie, meine Frau kennengelernt. Da sind meine Kinder geboren. Aber in Braunschweig habe ich so, ja, meinen ersten sportlichen Erfolge feiern dürfen mit dem Aufstieg. Sportliches Glück und es wird immer in meinem Herzen bleiben und die Eintracht ist schon der Verein fußballerisch, wo ich das meiste erreicht habe.
ganz zum Schluss noch, wir tippen traditionell das nächste Spiel. Ich sage, die Eintracht schafft am nächsten Freitag mal wieder einen Sieg, gewinnt 2-1 in Paderborn. Was denkst du?
Jetzt kann ich ja nicht dasselbe sagen, aber ich bin immer pro Torhüter. Von daher tippe ich auf ein 1-0. Ein Clean Sheet wäre super. Ich glaube, Ron macht das echt gut dieses Jahr. Und von daher wär ein zu Null-Spiel super. Und ja, dann so ein dreckigen Auswärtssieg in Paderborn ist immer schön.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du ins Studio Blau-Gelb gekommen bist. Und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Wir haben eine große Doku-Serie über ein paar andere Eintracht-Legenden gedreht. In der ersten Folge geht es auch um einen Torhüter, um deinen direkten Nachfolger Jasmin Fejsic. Schaut doch mal rein, wir verlinken euch das Ganze in der Beschreibung. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, auf Wiedersehen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.